Lesen wir noch 1. Johannes 2 und dann merke ich, ich muss sehr skizzenhaft sprechen. Ich tue mich schwer mit dem Berechnen. Ich werde manchmal gefragt, wie viel Zeit brauchen Sie? Eine ganze Woche für ein Thema. Ich kann nicht abschätzen, wie lange es brauchen wird. Ich versuche einfach, Brot zu verabreichen. Und ich habe hier Notizen, aber ich hatte keine Ahnung, wie lange das dauern würde, diese weiterzugeben. Ich habe also erst begonnen. Ich will also einen kleinen Überblick geben über das, einiges wenigstens, das noch zu sagen wäre. Und dann kann man natürlich weiterarbeiten. Das kann man ja immer mit dem, was man hört. Also lesen wir zuerst, wie gesagt, 1. Johannes 2, Verse 6 bis 8. 1. Johannes 2, Vers 6. Wer sagt, er bleibe in ihm oder wohne in ihm, ist verpflichtet, auch selbst auf die Weise zu wandeln, wie er wandelte. Wie hat Jesus gewandelt? In seiner Auseinandersetzung mit seinen Zeitgenossen kommt das Gespräch auf das Gesetz. Und dann sagt er, keiner von euch hält das Gesetz, nicht keiner von uns, keiner von euch. Jesus hat das Gesetz gehalten. Und jetzt ist jeder von uns verpflichtet, so zu leben, wie er lebte. Das will also erforscht werden, wie hat Jesus gelebt. Wir sehen ihn nicht. Niemand von uns hat ihn persönlich kennengelernt als Jesus von Nazareth. Wir sind darauf angewiesen, dafür sind wir auf das Wort Gottes angewiesen, um das zu erfahren. Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang hörtet. Das heißt, das Evangelium, das man hörte, ist ein verpflichtendes Evangelium, ein Gebot. Es gibt eine ganze Anzahl von Stellen, die zum Ausdruck bringen, dass das Evangelium Gesetz ist, Gebot. Es ist Unterweisung, aber auch Anweisung. Das gehört zur Botschaft Jesu Christi, dass sie verpflichtet, uns zu einem Christusähnlichen Leben verpflichtet. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis weggetan wird und das wahre Licht scheint bereits. Was die Geschichte des Evangeliums betrifft, ist es ein neues Gebot. Das heißt, mit der Geschichte des Evangeliums, mit Jesu kommen, ist etwas Neues gekommen und in diesem Bereich leben wir. Und das Gebot der Liebe gehört hierhin. Andererseits, sagt Johannes, ist dieses Gebot, das mit Jesus gekommen ist, kein neues. Es war schon immer da. Es ist das alte Gebot, das schon immer da war. Aber jetzt ist die Dunkelheit am Weichen, wo das Evangelium da ist. Und in diesem Licht sollten wir wandeln. Das wahre Licht scheint bereits. Es war im Alten Testament da, aber etwas verdeckt. Aber jetzt leuchtet es. So zeigt uns Johannes, wir haben es bei Paulus gesehen, wir haben es bei Jakobus gesehen, so zeigen die neutestamentlichen Schreiber auf, dass zwischen altem Bund und neuem Bund, altem Testament und neuem Testament, Linien sind, die wir in der Frage, was ist die Lebensweise des Christen, zu beachten haben. Verwandt mit diesem ist die Tatsache, dass vom Evangelium für die Gemeinde die Schöpfungsordnung übernommen wird. Wir haben vom Gesetz gesprochen. Die Schöpfungsordnung ist früher zu datieren. Die beginnt natürlich ganz am Anfang. Diese Schöpfungsordnung ist eine Ordnung, die Gott für den Menschen, den er geschaffen hat, eingesetzt hat und zu dem Erschaffen gehört. Diese Schöpfungsordnung wird vom neuen Bund, vom Evangelium übernommen. Nicht nur die Schöpfungsordnung, sondern auch der Schöpfungsauftrag. Das geht manchmal unter. In Matthäus 5, Vers 13 sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Er sagt auch, ihr seid das Licht der Welt. Es lohnt sich zu beachten, dass nicht nur zwischen Salz und Licht ein Unterschied ist, sondern auch zwischen Welt und Erde, dem Bereich, in dem man das ist, was Jesus sagt. Salz isst man nicht in der Welt, sondern auf der Erde. Für die Erde. Licht isst man in der Welt, nicht auf der Erde. Was ist der Unterschied? Erde erinnert an die Schöpfung, an die ganze Schöpfung, die Gott geschaffen hat. Salz hat eine andere Funktion als Licht. Und zwar fast eine entgegengesetzte oder eine andere Art, andersartige. Salz präserviert, erhält. Etwas Gutes, damit es nicht schlecht wird. Licht verscheucht etwas Böses. Licht kommt dorthin, wo etwas ist, das nicht sein sollte, und verscheucht es. Salz kommt dort, wo etwas ist, das sein sollte, und sagt, das bleibe so. Ja. Als Gott die Welt schuf, war sie gut. Sie musste aber erhalten bleiben. Zunächst einmal, als noch keine Sünde da war, hat er den Auftrag bekommen im Garten Eden. Offenbar soll dieser Auftrag weitergeführt werden, auch außerhalb des Gartens. Das dürfte das Vorhaben Gottes gewesen sein, dass die Menschheit sich dann aus diesem Garten ausdehne und diese Arbeit dann weiter leiste und die ganze Welt zum Paradies, zum Garten Eden mache. Aber dann kam die Sünde bekanntlich. Aber der Salzauftrag hat offenbar nicht aufgehört. Es gibt immer wieder Andeutungen, darüber kann man arbeiten. Was ist die Aufgabe von Menschen an dieser Schöpfung? Im Neuen Testament scheint Jesus diese Aufgabe zu wiederholen und sagt, ihr, meine Jünger, erbt diesen Schöpfungsauftrag und ihr seid jetzt meine Leute, denn ihr seid meine Nachfolger, ihr seid meine Getreuen, ihr seid meine Loyalisten, meine Anhänger, und diese Aufgabe, die ich damals Adam und Eva gab, die gebe ich meiner Gemeinde. Denn wen sollte er sie sonst geben? Der Rest der Welt ist ja in Rebellion gegen Gott. Ja, denen kann man das nicht anvertrauen, obwohl wir manchmal Schulter an Schulter arbeiten können an dem Schöpfungsauftrag. Es gibt viele Menschen, die bereit sind, die Erde zu erhalten. Aber wir sind die Verantwortlichen. Andererseits kommt das Neue, das Licht, das Evangelium. Und da sind die Jünger also an der Arbeit, das Evangelium zu verkünden und Licht zu verbreiten. Interessant ist eine Stelle in der Offenbarung. Eine kleine Notiz in Kapitel 11, Vers 18. Die Zeit ist gekommen zu verderben zu richten, die Erde verderben. Am Anfang legt Gott es dem Menschen nahe, die Erde zu erhalten. Was er geschaffen hat, ist gut. Es kommt zwar der Herbst, der Riss in die Welt hinein, als Antwort Gottes auf die Sünde des Menschen. Übrigens, die Welt ist nicht gefallen. Wir sollten vorsichtig sein mit dieser Aussage. In evangelikalen Kreisen ist es Usus zu sagen, wir leben in einer gefallenen Welt. Das stimmt nicht. Wir leben in einer gefallenen Menschheit. Aber Paulus erinnert uns daran in Römer Kapitel 8, dass die Schöpfung nicht gefallen ist. Lapsus ist ein negativer Begriff, kommt vom Latein, ist lateinisch und wird in der Theologie gebraucht für den Sündenfall, den Lapsus des Menschen. Und das war Sünde, das war etwas Verkehrtes. Und als Antwort auf die Rebellion des Menschen, der verantwortlich war für die Schöpfung, als Antwort darauf zieht er die Umwelt des Menschen in Mitleidenschaft. Aber Paulus sagt, die hatte keine Schuld. Das hat Gott von sich aus getan, um das Leben für den Menschen zu erschweren, damit er Gott suchen sollte. Apostelgeschichte 17. Er hat Grenzen gesetzt in der Welt, damit Menschen Gott suchen. Unser Leben kennt allerlei Grenzen, verschiedener Art. Not ist eine Grenze. Und die Kälte ist eine Grenze, die Hitze ist eine Grenze. Und da müssen wir arbeiten und schaffen, damit es anders wird. Ja. Und da müssen wir Gottes Angesicht suchen, um uns zu helfen. Das sind so einige Gedanken auf diesem Gebiet. Aber kommen wir zurück zur Schöpfungsordnung. In 1. Korinther 11 haben wir zwei Stellen. In Vers 3 erinnert der Apostel daran, dass im Evangelium es so ist, Gott ist oben und dann ist er Mensch geworden und in Christus ist der Menschensohn. Er ist also als Mensch dem Vater unterordnet, sonst wäre er Gott ebenbürtig, er ist es auch, aber als Mensch ist er ihm unterordnet. Aber dann unter diesen beiden kommt dann der Mann. Und der Mann ist dann das Haupt der Frau. Dies ist eine Schöpfungsordnung. Schon in der Schöpfung war es so. Zuerst wird der Mann geschaffen, daran erinnert Paulus in den Versen 7 und 8 oder 7 bis 9. Das hat seine Bedeutung, seine Bewandtnis. Was zuerst kommt, ist oft das Wichtigere. In diesem Fall ist der Mann der Wegweisende. Er soll vorangehen, dann kommt die Frau, die ist als nächstes geschaffen. Das ist Schöpfungsordnung, sagt Paulus. Am Anfang heißt es, die Frau wurde als Gehilfin geschaffen. Sie steht dem Manne zur Seite, aber er ist, sagt Paulus, ist es in Vers 7, die Herrlichkeit Gottes in einem besonderen Sinne. Beide, Mann und Frau, sind im Bilde Gottes geschaffen, sind also in dem Sinne herrlich. Aber in einem speziellen Sinne ist der Mann für die Frau ihre Herrlichkeit. So wie, das passt dann in diese Reihenfolge. So nimmt Paulus die Schöpfungsordnung und baut sie ein in die Ordnung des Evangeliums. So gehört Altes und Neues Testament zusammen. Und wir bekommen hier Winke für unsere Ethik, für unser Verhalten. Von dort her argumentiert dann Paulus auch im Speziellen in 1. Korinther 11. Man kann Epheser 3 vergleichen, ich gebe nur diese Stelle und wie gesagt, ich muss etwas weiter eilen. In Epheser Kapitel 3, in den Versen 8 bis 11, erlebt man dieses. Paulus sagt gleichsam, der Christus, der unser Heiland ist, der unser Herr ist im Evangelium, das ist derselbe, durch den Gott einmal die Welt schuf. Das Evangelium ist nicht weltfremd. Die Welt ist der Schauplatz des Heilshandelns Gottes. Mir scheint, die Offenbarung dient uns dazu, um zu zeigen, dass der Hirte der Gemeinde derselbe ist, der Herr der ganzen Schöpfung ist. Und er wird seine Gemeinde durch seine Welt, die er geschaffen hat und die er immer noch erhält, hindurchbringen. Da sind sehr entscheidend die Kapitel 4 und 5. Kapitel 4, Gott ist der Herr der Schöpfung. In dieser Schöpfung liegen manche Gefahren für den Menschen. Und Gott gebraucht diese Schöpfung, Erdbeben, was es alles gibt, Blitze, Donner. Er gebraucht diese, um uns zu züchtigen, um uns in Schach zu halten, um uns helfen, bei ihm zu bleiben. Immer wieder gibt es Naturereignisse, die für uns Gottes Reden sind, nicht wahr? Die Welt ist also eine sich bewegende und sie birgt Gefahren, aber Offenbarung 4 zeigt uns, dass oben, wenn man mit Johannes von dieser Warte aus einmal die Geschichte betrachtet, dort sieht man, der Hirte ist jetzt der dort oben waltet und er hat alles in der Hand, alles fest in der Hand. Hebräer Kapitel 1, unser Herr Jesus ist es, der die ganze, mit seinem Wort, die Welt führt. Ja? Soll es mal ein bisschen wärmer werden? Sagt er, es werde wärmer. Und schon steigt die Temperatur am Thermometer. Ja? Alles durch sein Wort. Ja? Wollen wir also nie murren über das Wetter? Nie. Das Wetter ist immer von Gott. Wir legen uns schlafen, stehen morgens früh auf und allerzuerst, wie Wilhelm Busch es sagt, dürfen wir danken. Ich danke dir, Herr Jesus, dass ich dein Kind sein darf. Ja. Danke für den Schlaf. Und ich schaue aus dem Fenster. Herr, danke für das Wetter. Ja. Es kommt von dir. Oder wie Petrus es sagt, eben ein ähnliches Wort. Mit seinem Wort leitet er die Geschichte der Schöpfung. Offenbarung 5. Gott ist der Herr und der Christus ist der Herr der Geschichte. Alles dessen, das in dieser Welt, die er geschaffen hat, passiert. Und dieser Herr der Schöpfung und der Geschichte ist derselbe, der in den Versen, in den Kapiteln 2 und 3 seinen Hirtendienst wahrnahm an den Gemeinden. Ja. Das ist tröstlich für uns. Er wird uns hindurchbringen. Es ist wichtig für unser Leben, dass wir die Einheit, die Verwandtschaft zwischen Schöpfung, Alltag und Sonntag, Evangelium erkennen, dass wir die zwei nicht trennen. Das war das Wort Gottes als Quelle für die Ethik. Zweite Quelle für die Ethik. Wie werden unsere Auffassungen über die richtige Lebensweise eines Christen gespeist? Von woher? Die Schrift sagt uns zweitens, der Geist Gottes ist Quelle für unsere Ethik. Nicht die Hauptquelle, das Wort Gottes. Er hat es natürlich gegeben, insofern ja. Aber wenn wir an Führung des Geistes denken, dann müssen wir vorsichtig sein. Ja? Das muss zusammenpassen mit dem Wort Gottes. Aber Römer 7 wäre da ein Text, Römer 7, Verse 4 bis 6. Paulus sagt, wir sind frei vom Gesetz, das stimmt, wie die Frau, die ihren Mann verliert, nicht mehr unter dem Gesetz des Mannes steht. So sollten, aber wir sind jetzt mit Christus gestorben, um jetzt nicht mehr dem Gesetz zu leben, sondern zusammen mit dem Auferstandenen im Neuen. Ich darf vielleicht doch auf etwas aufmerksam machen. Römer Kapitel 7, Vers 6. Aber nun wurden wir dem Gesetz enthoben, da wir in dem starben, in dem wir festgehalten wurden. Und so sollten wir leibeigenen Dienst tun, im Neuen. Im Griechischen haben wir den Genitiv, Neuen des Geistes. Aber der Genitiv wird in verschiedener Hinsicht gebraucht, der griechische Genitiv. Und manchmal ist ganz offensichtlich, dass er im Sinne von das heißt, also in vereinselbigenden Sinne gebraucht wird. Das scheint hier der Fall zu sein. Wir sollten leibeigenen Dienst tun im Neuen, das heißt im Geist. Im Geist zu dienen heißt in dem Neuen, im Evangelium, nicht im Raum des Gesetzes zu dienen. Und nicht im Älteren, das heißt im Geschriebenen, nicht im Buchstaben. Das Wort bedeutet Geschriebenes, das heißt das Gesetz war Geschriebenes, aber lieferte keine Kraft. Jetzt ist der Geist da und wir dürfen in der Kraft und Gnade des Geistes leben. Kapitel 8, 3 bis 5 hatte ich schon gelesen. Vers 5 vielleicht noch nicht. Vers 4 und 5. Damit das Gerechte des Gesetzes, da wird die ganze Forderung des Gesetzes zusammengefasst in das Gerechte, in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Denn, Begründung, die, die nach dem Fleisch sind, richten die Gedanken auf das, das des Fleisches ist. Aber die, die nach dem Geist sind, auf das, das des Geistes ist. Ich wünschte, dieser Vers könnte groß und in Rot und in flammendem Licht geschrieben werden vor aller unserer Augen. Die Gedanken. Wo sind die Gedanken? Ja. Viele Christen haben ihre Gedanken in der Welt. Da sind sie zu Hause. Passt mal auf. Hier wird Gottes Wort verkündet, ja? Da ist die versammelte Gemeinde. Wann hört der Gottesdienst auf? 12 Uhr? Also, ihr macht Schluss. Das letzte Lied wird gesungen, das letzte Gebet. Schon beim Aufstehen. In welcher Welt lebe ich jetzt? Der Nachbar, mit dem ich gesessen habe, steht auch auf. Was ist das Thema? Merkt ihr? Wie schnell vergessen wir die ganzen 2 Stunden, wenn es so lange war, heute nicht mehr, ja. Aber es wird so schnell vergessen. Jetzt geht es zum Alltag über, ja. Und bis wir im Foyer sind, im Vorraum, ist schon das Weltliche das Thema. Unsere Gedanken bewegen sich so schnell wie ein Magnet hin zum Sichtbaren, zum Tangenten, zum Greifbaren, ja, zu dem, das mit den 5 Sinnen zu tun hat. Da sind wir zu Hause, ja. Wie viel das nächste Auto kosten kann und so weiter, wie viel der Urlaub, wohin es im Urlaub geht und so weiter. Jetzt die Frage. Wir, die wir anderen den Weg weisen wollen, wir sind ja die Prediger, nehme ich an. Sind unsere Gedanken wirklich im Wort? Das ist eine Übung, das kommt nicht von selbst. Aber üben wir uns darin, im Wort zu leben, Bibelverse auswendig zu lernen, diese im Kopf zu behalten, beten, immer wieder beten, während wir predigen, während wir nicht predigen, während wir dies oder das tun. Spurgeon soll gesagt haben, man betet wohl nicht geradezu fortlaufend, aber es gehen doch wohl nicht 15 Minuten vorbei, bevor man wieder betet. Das ist doch praktisch. Nun darf man nicht jetzt mit der Stoppuhr umgehen. 15 Minuten, jetzt ist wieder Zeit zum Beten. Nein, der Christ ist ein Betender. Luther hat das auch erkannt. Ein Christ ist ein Beten, wie ein Gärtner ist. Galater 5, Vers 22 zeigt uns, dass der Geist die Quelle der Ethik ist, die Frucht des Geistes. Das sind ethische Erfahrungen, Gewächse. Zum Thema Friede kann man Philippa 4, Vers 5 und bis 7 nehmen. Der Friede Gottes walte in euren Herzen. Wir dürfen alles im Gebet dem Herrn bringen. Alle Fragen des Lebens, wen soll ich heiraten, was soll ich jetzt machen, sollen wir umziehen oder nicht, sollen wir bauen oder nicht. Alle diese Fragen, die uns bedrücken wollen, ins Gebet nehmen und dann darf der Heilige Geist seine Frucht des Friedens in uns wachsen lassen. Die letztgenannte Frucht des Geistes ist ja Selbstbeherrschung, davon hatten wir schon gesprochen. Drittens, die dritte Quelle der Ethik, das Gewissen. Wir haben das natürliche Gewissen, das uns mitgegeben wurde in die Wiege. Von diesem spricht Paulus in Römer Kapitel 2. in den Versen 13 bis 15 und gebraucht das Beispiel von Nichtjuden oder Heiden, die das Wort Gottes nicht so haben, wie der Jude es hat, also auch nicht dieses Licht. Aber interessanterweise gibt er zu erkennen, dass er ähnlich denkt. Denn in sein Herz oder in sein Inneres geschrieben sind Linien des Handelns. Und obwohl er nicht das nicht immer einhält, aber wenn man sich begegnet, dann klagt der eine den anderen, du hast es verkehrt gemacht. Ja. Wieso? Weil das Gewissen uns mitteilt, es gebührt sich nicht, dass wir Menschen alle so handeln. Übrigens, das Gewissen ist nicht ein persönliches Gewissen. Man sollte nicht sagen, mein Gewissen erlaubt mir das nicht. Das Gewissen ist etwas Allgemeines. Es ist jedermanns Gewissen. Was ich nicht tun darf, darf niemand tun. Und wenn es nicht so ist, dass niemand es tun darf, dann darf ich nicht sagen, dass ich es nicht tun darf. Wenn ich es nicht tun darf, dann aus anderen Gründen, aber nicht aus Gewissensgründen. Das gibt es, dass das Gewissen geprägt werden kann, falsch geprägt auch. Und das kann sein, dass mein Gewissen richtig geprägt wird und das Gewissen anderer nicht oder verkehrt. Das stimmt. Aber ich darf nicht sagen, mein Gewissen erlaubt mir das nicht, sondern niemand sollte das tun. Wenn du meinst, du solltest nicht in den Krieg ziehen, du solltest nicht zur Waffe greifen, dann darfst du nicht sagen, mein Gewissen erlaubt mir das nicht. Niemand sollte das tun. Und weil niemand das tun sollte und ich zu diesen allen gehöre, darf ich es auch nicht. Das ist die Schlussfolgerung. Und auf dieser Basis argumentiert Paulus in Römer 3, in 2. Er sagt, die Leute klagen einander an, denn sie merken, man sollte dieses nicht tun. Das ist das natürliche Gewissen, auf das er wohl auch in Römer 12 Bezug nimmt. In Vers 17 sagt er, wir Christen sollten uns so verhalten, dass die Weltmenschen um uns her uns nicht anklagen müssen. Er rechnet also damit, dass auch Weltmenschen ähnlich denken wie wir, was das Gewissen betrifft. Es ist eine Anlage da, ein Wissen um Gut und Böse. Aber dann gibt es das erneuerte Gewissen. Nein, Entschuldigung, bevor ich das sage, möchte ich vom Wachsenden sprechen. Es gibt das wachsende Gewissen. Ich sagte, es ist in die Wiege gegeben. Das kleine Kind hat also kein großes Gewissen. Wenn ein Erwachsener so schreit wie ein Kind, dann sollte er ein schlechtes Gewissen haben, aber nicht sein Kind. Aber dieses Gewissen wächst. Ja? Und bald merkt man, das Kind hat eine Ahnung von Gut und Böse. Und jetzt ist es wichtig, dass dieses Gewissen auf richtige Weise wächst. Da muss es gespeist werden, das Gewissen selbst muss gespeist werden, damit es wieder speisen kann, damit es informieren kann, muss es gespeist werden vom Wort Gottes. Die Eltern müssen also vom Wort Gottes her das Kind erziehen, sodass dieses Gewissen sich richtig entwickelt. Wachsende Kinder brauchen Regeln, bis sie langsam reifen. Ein Erwachsener braucht weniger Regeln, weil das Gewissen bei ihm schon reif ist und er sollte schon erkennen, was gut und böse ist. Das erwartet auch der Hebräerschreiber von herangewachsenen Christen, auch im Natürlichen. Aber das kleine Kind, dessen Gewissen noch nicht reif genug ist, braucht jetzt Stützen von außen. Es braucht Regeln. Es darf nicht dazu erzogen werden, zu tun, was es will, sondern es braucht Grenzen. Es will auch wissen. Deshalb tasten die Hände. Zunächst mit dem Mund macht es Erfahrungen mit der Umwelt. Alles wird mit den Lippen gemacht. Ja? Und dann kommt die Zeit, man tastet es mit den Fingern. Es will seine Umwelt kennenlernen. Es will wissen, wo ist was. Denn wir Menschen denken gegenständlich. Das ist überall auf der Welt so. Alle Kinder kommen gleich auf die Welt. Das kommt von der Schöpfung her. Wir sind gebaut, um in einer gegenständlichen Welt zu leben. Und wir suchen jetzt, wo sind die Grenzen? Bis hier, hier ist ein Tisch. Ja. Manchmal stößt es an, und dann schmerzt es vielleicht ein bisschen, aber dann lernt es, hier ist die Grenze. Und jetzt gibt es auch moralische Grenzen, die müssen die Eltern ihm beibringen. Bis hier geht es. Und dann ist es dankbar. Jetzt weiß ich, wo ich dran bin. Aber Kinder, die keine Grenzen, moralischen, sittlichen Grenzen gestellt bekommen, die wissen nicht, wo sie dran sind. Und dann werden sie irritiert und mucken und benehmen sich genau wie Kinder, die zu viel bestraft werden. Lesen wir mal, was Paulus zu Vätern sagt in Kolosser 3. Der Grundsatz ist dieser bei der Erziehung. Vorschrift stärkt Inschrift. Inschrift ist das Gewissen. Wenn das reifen soll, gestärkt werden soll, braucht es externe Vorschrift. So wächst es heran. Und dann natürlich kann mit dem wachsenden Alter kann das Kind allmählich in die Freiheit oder die Selbstständigkeit entlassen werden. Dann gibt es verschiedene Arten von Gewissen. Das griechische Wort für Gewissen ist Mitwissen. Synaedesis. Mit. Das heißt, uns ist mitgegeben ins Leben. Normalerweise sprechen wir nur vom sittlichen Gewissen, von Gut und Böse. Aber es gibt auch anderes, axiomatisches, voraussetzendes, das uns mitgegeben wurde ins Leben. Da ist das, ich weiß nicht genau, wie ich es in einfachem Deutsch sagen sollte, mit dem Fremdwort kognitiv kann man sagen, das kognitive Gewissen oder das Denkgewissen, das mit dem Denken zu tun hat. Man hat festgestellt, Wissenschaftler haben festgestellt, im Studium der Sprache, der Sprachen, dass alle Menschen auf der Welt ähnlich denken. Von der Sprache her kann man das merken. Die Sätze werden ja gebaut als Ausdruck unseres Denkens. Und da stellt man fest, dass alle Menschen eine ähnliche Denkweise haben. Zum Beispiel Ursache, Folge, ja? Begründung, so weiter, Anklage. Es gibt verschiedene Gebiete, wo wir feststellen können, alle Menschen haben eine ähnliche Denkstruktur. Damit sollten wir rechnen. Damit können wir rechnen. Das hilft uns, das Evangelium zu verkünden. Die Bibel kennt die Denkweise, die Gott den Menschen eingegeben hat. Und Paulus sagt, ich kann überall hingehen und kann das Gewissen ansprechen. 2. Korinther 4, Vers 4 wohl, 3 oder 4. Dann gibt es, nebst dem sittlichen und dem denkenden Gewissen, das ästhetische Gewissen, das heute vergewaltigt wird. Jedes Gewissen kann vergewaltigt werden. Wenn man wiederholt Grenzen übertritt, dann meldet das Gewissen nicht mehr so. Und dann spricht Paulus von einem ausgebrannten Gewissen. Ob es das überhaupt letztlich gibt, er sagt wohl nicht ausgebrannt, sondern gebranntes oder eingebranntes, wie ein, wie nennt man dieses, wenn ein Viehhalter, ein Rancher hat ein Brandeisen und ein Brand, oder Sklaven wurden versehen mit einem Zeichen. Brandmal, danke. Das ist wohl das Bild, das Paulus gebraucht. Es kann später an solcher Stelle das Gewissen letztlich dann doch von unten her plötzlich sich melden. Aber es, das gibt es, dass das Gewissen dann offen, auf der Oberfläche wenigstens, nicht mehr meldet. Und dann denken die Leute, es macht nichts, ja? Dann leben sie so weiter. Wir haben aber ein ästhetisches Gewissen. Wir haben einen angeborenen Sinn für das, was wohl lautet, wohl sieht, wohl schmeckt und so weiter. Das merken wir bei den Kindern, wenn sie naturgemäß erzogen werden. Sie haben ein Gespür für das, was richtig ist. Dieses kann vergewaltigt werden. Bruder Growl, der ist spät zum Glauben gekommen, aber wirklich zum Glauben gekommen und hat dann umdenken müssen auf dem Gebiet der Musik. Aber er macht aufmerksam darauf, dass unser Leben sehr stark von Rhythmen gekennzeichnet ist. Wir haben die vier Jahreszeiten, wir haben die Monate, Mondwende und so weiter. Unser Körper hat Rhythmen, Atemrhythmus, Blut, Puls, ja, Herz, Pulsschlag, Entschuldigung. Verschiedene Rhythmen, wir gehen in Schritten. Und diese Rhythmen sind nicht mechanisch absolut. Nicht wie die Uhr, so dick, 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 absoluter Beat, absoluter Rhythmus, sondern es ist relativer Rhythmus. Der Atem kann manchmal langsam sein, manchmal schnell. Auch der Pulsschlag kann manchmal schneller sein und so weiter. Die sind etwas dehnbar. Ja. Wenn jetzt, und das Kind hat diese Naturrhythmen, wenn das Kind jetzt in der Wiege, wo es noch in der Entwicklung ist, wo diese Dinge noch wachsen, dauernd feste Beatmusik hört, wird es geprägt. Und das ist jetzt sein Rhythmus, was die Musik betrifft. Und wenn es jetzt natürliche Musik hört, die vom Wort her diktiert wird, ja, dann wird es langweilig. Der natürliche Rhythmus ist weg, ausgelöscht. Und es fordert einfach diesen festen Rhythmus. Bedenkt das einmal, Brüder. Es gibt viele Christen, die lassen es nicht noch gefallen, am Sonntag ein gewisses Liedgut zu singen. Aber in der Woche hören sie anders. Das ist immer wieder meine Frage, wenn das Problem ankommt. Aber was hören Sie zu Hause? Ja. Was hören Sie mit dem Kopfhörer? Ja. Passen Sie auf. Es gibt Strukturen in der Musik, die kommen von der Physik und sind keine Geschmacksangelegenheit. Keine. Die hat Gott hineingebaut. Und bedenken wir, unser Herr ist der Schöpfer. Und wir müssen dieses beides berücksichtigen, wenn wir an Ethik denken. Wie leben wir als Christen? Wir können uns nicht aus der Welt herausnehmen in dieser Hinsicht und sagen, jetzt werde ich mich so benehmen, wie ich will. Es geht nicht. Früher oder später kommt es zum Scheitern. Das neue Gewissen, das ist sehr wichtig. Schon Hesekiel machte darauf aufmerksam. Ich gebe euch den Text, Hesekiel 36, die zwei Verse 26 und 27. Übrigens, das sind sehr reiche Verse in Bezug auf die Lehre vom Evangelium oder vom Heiligen Geist, vom Christenleben. Hesekiel 36, Vers 26 und 27. Da sagt der Prophet, er wird den Heiligen Geist schicken. Der war damals noch nicht so da wie heute. Er war da, aber das neue Herz war nicht da. Es gibt keine Wiedergeburt vor Pfingsten. Menschen stehen in einer Beziehung zu Gott, in einer Heilsbeziehung, aber nicht als Wiedergeborene. Das heißt, was Hesekiel hier verheißt, ist Verheißung. Das kennt man zu dieser Zeit noch nicht. Aber wenn die neue Zeit kommt, dann kommt zweierlei. Das neue Herz, Aber dieses durch den neuen Geist, Gott sagt auch, wer dieser Geist ist, das ist mein Geist, den werde ich hineintun ins Herz und werde das steinerne Herz entfernen und werde euch ein weiches Herz geben, damit ihr in meinen Satzungen wandelt. Glauben wir an Jesus? Zieht der Heilige Geist ein? Er ist das Leben Gottes. Er ist jetzt mein Leben. Dieser Heilige Geist gibt mir einen neuen Sinn. Dieses Leben hat jetzt einen neuen Sinn. Johannes sagt, 1. Johannes 5, gegen Ende des Kapitels, Gott hat uns einen, 1. Johannes 5, Gottes gekommen und hat uns einen neuen Sinn gegeben. Ja, so ungefähr. Dieser Heilige Geist gibt uns einen neuen Sinn. Und von innen her und in der Kraft des Geistes sind wir jetzt imstande, das zu tun, was Gott immer vom Gesetz, mit dem Gesetz gefordert hatte. Das heißt, das Gewissen wird erneuert. Römer 9, Vers 1. Mein Gewissen gibt mir Zeugnis im Heiligen Geist. Sein natürliches Gewissen ist erneuert worden durch Versenken in den Heiligen Geist oder umgekehrt dadurch, dass der Heilige Geist ins Gewissen gekommen ist, ineinander hineingekommen ist. Und so meldet es frisch und genauer. Und Paulus sagt zu den Römern, von daher habe ich ein gutes Gewissen, wenn ich sage, ich leide wirklich um die Verlorenheit meines Volkes. Hebräer 8, Vers 10 wird von Jeremia zitiert, ich werde meine Gesetze, meine Gebote in ihr Herz, das heißt den inneren Menschen, hineingravieren, hineinschreiben. Vorher war es vor den Augen Geschriebenes, jetzt ist es in das Herz Geschriebenes. Der Sinn ist neu geworden, der Sinn für das, was besser ist, was weniger gut ist. Oder 1. Johannes 3, noch eine Stelle, die Verse 19 bis 22. An dieser Stelle muss man wissen, Johannes gebraucht das Wort Herz. Herz, sollte man wissen, ist nicht die Mitte der Persönlichkeit, wie Theologen manchmal sich ausdrücken. Ja? Was ist schon die Mitte? Damit kann man wenig anfangen. Herz ist der innere Mensch. So wie unser natürliches Herz nicht zu sehen ist, aber sehr zentral ist, unser Leben ausmacht, so ist unser innerer Mensch die Persönlichkeit für unser ganzes Leben. Ja? Dieser innere Mensch ist das Entscheidende. Der Leib ist wie ein Gehäuse, ein Handschuh oder ein Zelt oder ein Haus oder ein Gefäß. Das sind verschiedene Bilder, die Schreiber der Heiligen Schrift gebrauchen. Und in diesem Gefäß, in diesem Haus, in diesem Zelt wohnen wir als Persönlichkeiten. Aber dieser inwendige Mensch kann auch Herz genannt werden oder Seele oder Geist. Johannes sagt Herz in 1. Johannes 3. Und dieses Herz, dieser innere Mensch, diese Seele, dieses Gewissen, das in diesem inneren Menschen vorhanden ist, kann uns anklagen. Und da gibt uns Johannes einen sehr guten Wink. Es kann sein, dass es uns anklagt, aber ohne Grund. Jetzt dürfen wir lernen als Kinder Gottes, auch mit einem falsch meldenden Gewissen fertig zu werden. Am Evangelium, am Wort Gottes kann das Gewissen gesunden. Oder nehmen wir Römer Kapitel 14. Ja? Paulus sagt, seid vorsichtig, wenn das Gewissen gesund zu sein scheint, aber es meldet verkehrt. Der eine sagt, ich darf das nicht essen, ich darf nur Gemüse essen. Er würde schon Fleisch essen, aber das Fleisch, das zur Verfügung steht, ist ja den Götzen geweiht. Und jetzt darf ich das nicht, deshalb isst er nur Gemüse, nicht weil er Vegetarier ist. Also sein Gewissen ist etwas eng. Paulus sagt, solange dieses Gewissen noch nicht gesund geworden ist am Wort Gottes, ist er verpflichtet, dementsprechend zu leben. Wenn er wirklich denkt, das ist richtig. Und du, Bruder, solltest ihn nicht vergewaltigen. Bring ihn nicht zum Stolpern durch deine Freiheit. Passe dich an. Und Paulus sagt, ich bin bereit, auch so zu leben in seiner Gegenwart. Allerdings ist er auch bereit, ihm zu helfen und zu sagen, also Bruder, eigentlich denkst du nicht richtig. Das Wort Gottes sagt es so. Und in Römer 14 und 15 liefert er dann auch diese Information. Ja? Das ist ein Thema, über dem man weiterarbeiten sollte. Die Gemeinschaft ist eine vierte Quelle für die Lebensweise, für eine Rechte, für die Ethik. Paulus sagt den Philippern, Kapitel 4, Vers 9, was ihr an mir und bei mir gesehen habt, das ahmt nach. Der Hebräerschreiber sagt dasselbe in Kapitel 12, ähnliches. Ihr habt da Leitbilder gehabt bei euren Predigern. Ahmt sie nach. Einige sind verstorben, im Glauben gestorben, wenn sie ans Ziel gekommen sind. Ihr letztes Wort war ein gutes. Dann schaut auf ihren Lebensstil und ahmt diesen Lebensstil nach. Die Gemeinschaft ist eine Hilfe für mich. In der Geschichte sehe ich Brüder und Schwestern, die Biografien darf ich lesen und darf aus ihnen lernen. Und mein Gewissen, meine Lebensweise kann dann dem etwas entsprechen. Was gut ist, darf ich nachahmen. Oder bei Lebenden, ja. Wir helfen einander, wir ermahnen einander, wir ermutigen einander und so werden wir gestärkt. Niemand von uns hat die volle Wahrheit gepachtet. Ja? Wir sind aufeinander angewiesen. Eine andere weitere Stelle ist 1. Thessalonicher 5, Verse 14 und 15. Bei Kindern ist das Vorbild sehr wichtig. Sie beobachten, das ist ihr Leben praktisch. Sie wollen ja wissen, wie es gemacht werden soll. Interessant ist, Kinder zu beobachten, ihre Redensweise. Ja. Dann sagt schon mal ein Kind genau das, was man erst von einem Erwachsenen erwarten würde. Ja. Der drückt sich so formal oder so weise aus. Nun, er hat das irgendwo kopiert, das kommt nicht von ihm. Aber dann merkt man, er beobachtet schon. Ja. Oder er sieht, wie jemand etwas macht. Und schon macht er dasselbe. Unsere Enkelin hat zwei Kinder. Und mit einmal sieht sie, wie das ältere Kind auf dem Fußboden liegt und die Beine hochstreckt. Und da sagt er, das ist ja genau, was ich mache an Gymnastik. Ja. Das hatte das Kind gesehen, jetzt macht er das nach. So muss man leben. Ja. So geht das zu in der Welt von Menschen. Auch im Geistlichen ist das so. Eine weitere Hilfe. Die Schule Gottes, Römer 2, Vers 4, die Güte Gottes. Gott hat zwei Sprachen, die Sprache der Güte und die Sprache der Strenge. Die Güte sollen zu Buße führen, aber auch die Strenge, davon ist in Hebräer 12 die Rede. Gott gebraucht seine Strenge, um uns zu heiligen, bis Vers 11. Und sechstens und letztlich, der geschichtliche Gesichtspunkt in der Ethikfindung. Christen sollten nicht nur Existenzialisten sein. Das heißt, nur den Blick in die Gegenwart hineinhaften lassen. Sondern, wenn Sie die Bibel lesen, merken Sie, dass Gott uns eine Geschichte gibt. Er zeigt uns, wie die Gegenwart aussieht und er zeigt uns, öffnet uns auch den Blick für die Zukunft. Ein Bibelleser lernt, gesund zu denken. Er lernt, von der Vergangenheit in die Gegenwart und von der Gegenwart in die Zukunft zu denken. Für die Ethik ist das sehr wichtig. Wenn zum Beispiel die Versuchung kommt, die Versuchung ist eine Einladung, aber zum Bösen, zu verkehrtem Handeln. Jede Versuchung lädt ein. Und da fragen wir, wenn eine Versuchung auf uns zukommt, irgendeine Einladung, irgendwelcher Art, da haben wir zu fragen, woher kommt die Versuchung? Die Einladung, die Satan an Jesus ranträgt, ist eine sehr unschuldige. Du hast Hunger, ja? Da liegen Steine, du bist doch Gottes Sohn, du bist der Schöpfer. Du kannst doch ohne weiteres aus Steinen Brot machen, deinen Hunger stillen. Was wäre schon daran verkehrt? Nichts. Er hat ja auch Brot gemacht, aus Fisch. Hat er mehr Fisch gemacht. Aus Brocken oder Brötchen, Entschuldigung, hat er noch mehr Brot gemacht. Das kann er schon tun. Jetzt ist aber die Frage, woher kommt die Versuchung? Woher kommt die Tracht, die wir heute tragen? Woher kommt die Hose der Mädchen? Nicht nur ist es jetzt Frauenkleid, sondern woher kommt das? Was ist die Geschichte? Was will damit ausgesagt werden? Nicht Kleindenken. Das größere Bild, das gibt uns das Wort Gottes. Ja? In Perspektive, von einer Warte ausdenken und von dort her mit der Schrift dann Antworten finden. Die sind nicht so schnell zu finden, auch wenn ich dieses Thema erwähnt habe. Das liegt nicht auf der Oberfläche. Aber ich gebe uns einige Winke. Das war mein Anliegen in diesen zwei Tagen. Oder nehmen wir die Zukunft. Wenn eine Versuchung kommt, ein Problem, wir haben ein Problem. Wir können die Frage stellen, welche Frucht wird dieses tragen? Ja? Wir werden es jetzt so machen. Wir werden den Gottesdienst einmal so gestalten. Es ist in den vergangenen 20 Jahren, 30 Jahren jetzt schon vielleicht, sehr viel experimentiert worden. Einiges können wir schon im Voraus sehen. Aha, wenn wir dies heute machen, morgen kommt das. Bei anderen können wir es schon ablesen. Die haben das gemacht, daraus ist das geworden. Was du säst, das wirst du ernten. Naturgesetz. Paulus erinnerte uns daran. Das kann eine Hilfe sein, den geschichtlichen Aspekt zu überlegen. Woher kommt es? Wohin wird es führen, was wir machen? Ja? Es ist nicht eine Hauptrichtlinie, aber das sind Hilfen, die wir mit berücksichtigen können. Ja, ich werde abbrechen. Ich bin dankbar für die Gemeinschaft und ich wünsche euch viel Gnade im weiteren Suchen nach einer rechten Lebensweise, die dem Herrn gefällt und die dazu beitragen kann, dass die Hoffnung, von der Paulus im Titusbrief spricht, in Verbindung mit der Elsevier, mit der Ethik, rechten Lebensweise, dass die dann eine Wirklichkeit wird. Dass wir nicht unterwegs stolpern und als, wie der Hebräerschreiber sagt, zu spät gekommen erscheinen. Furchtbar nicht. Hier auf Erden mag es noch verkraftet werden können, wenn wir zu spät kommen. Üben wir uns in der Pünktlichkeit, besonders im Geistlichen, damit wir nicht eines Tages dort zu spät ankommen. Und es heißt, die Tür ist schon verschlossen. Nicht nur, was wir glauben, ist wichtig, sondern was wir tun, bringt zum Ausdruck, was wir glauben, früher oder später. Und wenn wir das Verkehrte glauben, wenn wir das Verkehrte tun und das Richtige glauben, werden wir früher oder später auch das Verkehrte glauben. Wenn wir das Verkehrte glauben, aber das Richtige tun, aber dabei bleiben, werden wir früher oder später auch das Verkehrte tun. Habe ich das richtig gesagt? Nein. Wenn ich das, auf jeden Fall, das eine beeinflusst das andere. Die Glaubenslehre beeinflusst die Ethik und die Ethik beeinflusst mit der Zeit das Glauben. Darf ich noch mit uns beten? Wir stehen auf dazu.